Diese Woche stand ja hier bei Figaro ganz im Zeichen der Wiedereröffnung der Weimarer Anna-Amalia-Bibliothek. Vor 3 Jahren war sie durch einen verheerenden Brand zerstört worden. Darunter befanden sich auch ca. 50.000 Bücher und Musikalien. Gerettet werden konnte unter anderem die Partitur des einzigen Singspiels der Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar und Eisenach. Just dieses Stück unter dem Titel Erwin und Elmire möchte ich Ihnen heute Abend vorstellen. Am Mikrofon nun Bettina Volksdorf. Ja, vor mir liegt die Welterstanspielung von Erwin und Elmire. Sie entstand in diesem Sommer in der Weimarer Redoute. Da haben mehrere Partner zusammengearbeitet, unter anderem das Thüringer Kammerorchester unter Leitung von Martin Hoff, das Label Deutsche Schallplatten und Figaro, das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks. Ja, und für Sie, die Hörer von Figaro, haben wir im Laufe des Abends auch einige CD-freie Exemplare von Erwin und Elmire zu vergeben. Das CD-Booklet ist mit dem Antlitz von Anna Amalia geschmückt. Und man fragt sich natürlich, was das für eine Frau gewesen sein mag, die nach dem frühen Tod ihres Mannes für immerhin 16 Jahre die Regierungsgeschäfte der Herzogtümer Weimar und Eisenach geleitet hat. Anna Amalia wurde 1739 in Wolfenbüttel geboren. Sie erhielt eine damals standesgemäße, umfassende Ausbildung, wurde mehrsprachig erzogen und auch schon frühzeitig in, wie es hieß, Staaten-, Regenten- und Reichsverfassungsgeschichte unterrichtet. Als Teenager wurde die Prinzessin mit dem evangelisch-lutherischen Herzog Ernst August II. Konstantin von Sachsen-Weimar-Eisenach vermählt. Damals, 1756, konnte sie noch nicht ahnen, dass sie schon wenig später Regentin des Landes sein würde. Mit nur 19 Jahren übernahm die verwitwete Anna Amalia die Aufgaben ihres verstorbenen Mannes und regierte anstelle ihrer noch unmündigen Söhne. Das verlangte Mut und Durchsetzungsfähigkeit von der jungen Frau, die bis dato doch vor allem den Musen zugetan war und hier insbesondere der Musik. Warum? Das erklärt Musikwissenschaftler Professor Wolfram Huschke folgendermaßen.
Kannt, dass sie in ihrem Elternhaus in Wolfenbüttel bzw. Braunschweig sich mehrfach zurückgesetzt gefühlt hat als junges Mädchen gegenüber ihren Geschwistern. Und sie hatte natürlich dann auch in Weimar nicht unbedingt pures Zuckerschlecken, um das ja vorsichtig auszudrücken. Insbesondere nachdem ihr Mann gestorben war und sie dann 2 kleine Kinder und die Regierungslast am Halse hatte. Und in solchen Situationen ist die Sehnsucht nach gerade emotionaler Vertiefung, die ja mit Musik oft verbunden war und ist, groß. Und ich denke, solche Motivationen werden eine gewisse Rolle gespielt haben.
Ja, soweit Wolfgang Huschke. Anna Amalia also spielte Flöte und Klavier und sie versuchte sich als Komponistin. Unterstützt wurde sie dabei unter anderem vom Weimarer Konzert- und Kapellmeister Ernst Wilhelm Wolf. Schon frühzeitig erkannte Anna Amalia die Zeichen ihrer Zeit, das heißt, sie erkannte, dass als Folge der Aufklärung sich auch in den Künsten eine Neuorientierung vollzog. Anna unterstützte diese Entwicklung an ihrem Musenhof, wo sie eine Nationalbühne für Schauspiel und Oper etablieren wollte. Insofern ist Weimar einer jener frühen Orte, wo bereits im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts deutsche Singspiele und deutsche Opern gegeben wurden. Goethe und Wieland hatten daran übrigens maßgeblichen Anteil. Schon 1773, also noch bevor Mozart seine Entführung aus dem Serail schrieb, wurde in Weimar Christoph Martin Wielands Alceste in der Vertonung von Anton Schweizer aufgeführt. Just dieses Werk wurde in diesen Tagen im Weimarer Residenzschloss szenisch vorgestellt, mit einem so hervorragenden Ensemble wie dem Concerto Köln. Und soeben läuft eine Vorstellung im Residenzschloss, die Sie auch morgen noch ab 18.30 Uhr besuchen könnten. Alceste von Wieland und Anton Schweizer. Aber retour zu Anna Amalia. Was sie am Singspiel gereizt hat, dazu der Dirigent von Erwin und Elmire, Martin Hoff.
Das ist entstanden durch Abkehr von der Opera Seria. Wir wissen, dass Anna Amalia hier in Weimar sehr viel für die bürgerliche Kunst, sage ich mal, getan hat. Sie hat sehr viele Bälle gegeben, sehr viele Feste, Reduten, auch Vorträge haben stattgefunden, Vorlesungen. Ja, ihr Hauptaugenmerk lag eben auf der Musik und vor allen Dingen auf dem Musiktheater. Und da liegt es halt nahe, dass die Form des Singspieles weg von der höfischen Oper hin zu dem mehr bürgerlichen Singspiel eben gefördert wurde. Es wurde ja auch in den Jahren, als das Hoftheater hier unter Goethe und Anna Amalia gegründet wurde, sehr, sehr viel Musiktheater, sprich Singspiel, gespielt.
Mit heißem Bemühen soll Anna Amalia damals komponiert haben, ohne jemals als Komponistin ausgebildet worden zu sein. Insofern ist Erwin und Elmire, das Singspiel, das künstlerische Ergebnis einer komponierenden Autodidaktin. Woran sich die Herzogin kompositorisch damals orientiert hat, dazu noch einmal Martin Hoff.
Die Komponistin Anna Amalia orientiert sich, das wissen wir nachweislich, an der Reformoper Lux. Das heißt, weg von der starren Opera Seria, die ja sehr ausgerichtet war auf die Sängerpräsenz, hin zu mehr Musikdramatik, einfach auch zu klareren und einfacheren Formen, fast Lied- und Rondo-Formen, um damit einfach eine breitere Ausdruckspalette im musiktheatralischen Sinne zu erzielen. Sie legt in der Tradition einfach sehr großen Wert auf die Musikdramatik, auf das Musiktheater und wollte einfach mit neuen Formen, sprich mit dem Singspiel, mehr Gefühle, mehr Ausdruck und Seelenzustände darstellen. Und ich glaube, das ist ihr gerade bei Erwin und Elmire sehr, sehr gut gelungen.
Komponistinnen, Sie waren im 18. Jahrhundert noch eine Ausnahme. Gibt es dennoch so etwas wie eine weibliche Komponente in Erwin und Elmire? Die Sängerin der Olympia, Heike Porstein, meint:
Man sollte sich vielleicht erstmal generell dazu die Frage stellen, ob es was typisch Männliches oder Weibliches gibt. Sicherlich ja im Leben, und ob es das auch in der Musik gibt oder auch eben von Seiten der Komponisten. Wenn es so ist, dann würde ich sagen, ja, findet man das sicherlich wieder auch gerade in dieser Oper, weil, wie ich eben schon gesagt habe, die Emotionalität doch sehr gut rüber transportiert wird, was man ja dem Weiblichen nachsagt, dass sie fähiger sind, ihre Emotionen zu transportieren, als es oft die Männer sind. Dazu finde ich noch, dass die Anna Amalia eine Frau gewesen sein muss, die den Härten des Lebens sehr früh ausgesetzt war. Sie musste ja schon früh die Dinge regeln, weil ihr Mann ja früh gestorben ist, und das, denke ich mal, führt dazu, dass diese Frau sich früh mit sich auseinandersetzen musste und mit ihren Emotionen und dem, wie sie sich verhält in der Gesellschaft und privat, und darin Übung hatte, quasi sich mit sich auseinanderzusetzen und ja, daraufhin eben zu handeln.
Heike Porstein zur weiblichen Komponente des Komponierens von Anna Amalia und die Qualität des O-Tones bitte ich zu entschuldigen. So, nun aber endlich Musik der Herzogin Anna Amalia. Geschrieben auf einen Text von Johann Wolfgang von Goethe, ist dieses Singspiel in zwei Akte gegliedert und nur reichlich eine Stunde lang. Sie werden zunächst den ersten Akt von Erwin und Elmire hören können, wobei Schauspieler Dominik Horwitz sie durch das Geschehen führen wird. Die Sänger sind Heike Porstein, Sopran Olympia, Eleonore Mager, Sopran Elmire, Johannes Kaleschke, Tenor Bernardo und Uwe Stickert, Tenor Erwin. Es musiziert das Thüringische Kammerorchester. Die Leitung hat Martin Hoff, und ich wünsche gute Unterhaltung.